Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Ein neues Update zu Papst Franziskus Gesundheitszustand. Das Gebetsanliegen für April für den Gebrauch der neuen Technologien. Und Mutter Carmen Rendiles, die erste Heilige Venezuelas. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. An diesem Dienstag gab es im Vatikan wieder ein Update zu Papst Franziskus Gesundheitszustand. Dieser sei weiter stabil, hieß es. Franziskus kuriert sich ja seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus am 23. März weiter im vatikanischen Gästehaus Santa Marta aus. Frage an meine Kollegin Anne Preckel. Anne, ist Franziskus weiter auf dem Weg der Genesung?
Ja, Mario, was die beidseitige Lungenentzündung betrifft, die war ja Grund für die Einlieferung des Papstes ins Krankenhaus, da gab es heute positive Nachrichten. Die Röntgenaufnahmen, die zuletzt von Franziskus Lunge gemacht wurden, die hätten eine Verbesserung des infektiösen Lungenbildes gezeigt, hieß es heute. Die Entzündung dürfte also wohl im Abklingen sein. Die Blutwerte des Papstes seien normal, der Zustand insgesamt weiter stabil. Ja, und dass Franziskus seine Therapien auch im vatikanischen Gästehaus Santa Marta fortsetzt, das wirkt sich positiv aus. So hieß es heute weiter, dass sich seine Atmung, seine Motorik und die Stimme verbessert hätten. Der Papst hatte ja vor knapp einem Monat einen Audiogruß aus dem Krankenhaus gesandt. Da war seine Stimme ja wirklich noch sehr brüchig gewesen. Das dürfte jetzt wesentlich besser sein, wie es eben auch dem normalen Genesungsprozess entspricht.
Wie viel Kraft hat der Papst wohl inzwischen wieder erlangt? Es war ja an diesem Dienstag zu hören, er arbeite auch.
In der Tat arbeitet der Papst weiter. Schon im Krankenhaus hat er das, so gut es eben ging, getan. Und jetzt meldet er sich aus der Casa Santa Marta schriftlich zu Wort. Er empfängt nach wie vor nur die engsten Mitarbeiter des Staatssekretariates und natürlich das medizinische Personal. Er beauftragt seine Mitarbeiter. Er setzt sich auch zwischendurch an den Schreibtisch. Er entscheidet Dinge. Und so wurden ja auch in den letzten 7 Wochen, also jeweils mittwochs und sonntags, den Tagen, an denen üblicherweise die Generalaudienz und der Angelus stattfinden sollten, Botschaften des Papstes verbreitet. Franziskus meldet sich also weiter zum aktuellen Weltgeschehen und zu Fragen der Kirche zu Wort, entscheidet über Selig- und Heiligsprechungen und so weiter. Nur kann er sich eben noch nicht zeigen und unters Volk mischen, dafür ist er noch nicht fit genug. Er ist aber guter Dinge, hieß es heute, seine Stimmung sei gut. Und er ist in den letzten Tagen auch in so mancher Botschaft selbst auf seine Verfassung eingegangen. Er hat gesagt, er lebe diese Fastenzeit als eine Zeit der tiefen Heilung. So hat er das formuliert.
Stichwort Fastenzeit, Anne. Wie sieht es denn jetzt mit der Karwoche aus? Werden wir Franziskus da zu Gesicht bekommen?
Das ist nach wie vor unklar, Mario, ob er den Liturgien in der Karwoche und den Osterfeierlichkeiten tatsächlich vorstehen kann. Diesen Mittwoch und wohl auch am Sonntag werden wir den Papst noch nicht sehen. Beim Jubiläum für die Kranken am Wochenende lässt er sich vertreten von Erzbischof Rino Fisichella. Viele Menschen hoffen natürlich, dass sich der Papst zwischendurch doch mal am Fenster zeigt. Aber ob das so bald Realität wird, das können wir leider noch nicht sagen. Heute hieß es, diesen Freitag wird es neue Infos geben, was zumindest den Angelus betrifft. Warten wir also ab, welche Infos es da zum Wochenende hin noch geben wird.
Vielen Dank an meine Kollegin Anne Preckel. Ja, und alle weiteren aktuellen Infos zur Papstgesundheit finden Sie zeitnah im Internet bei uns auf www.radiovatikan.de. Im Monat April befasst sich Franziskus mit einem Thema, das uns alle betrifft: die enorme Verbreitung der Social-Media-Netzwerke und die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Bevor der Papst ins Krankenhaus musste, hatte er noch die Gebetsintentionen auf Video aufgezeichnet. Hier also der Monat April.
Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías beten wir, dass der Gebrauch der neuen Technologien nicht die menschlichen Beziehungen ersetzt, die Würde der Personen respektiert und hilft, uns den Krisen unserer Zeit zu stellen. So das Anliegen des Papstes in dem Gebetsvideo, das der Vatikan diesen Dienstag veröffentlicht hat. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass wir weniger auf die Bildschirme und mehr in die Augen der anderen schauen. Bringt das Kirchenoberhaupt die in unserer Zeit weit verbreitete Isolation und den häufigen Mangel an echten Beziehungen auf den Punkt. Technologie ist eine Frucht der uns von Gott geschenkten Intelligenz, aber sie muss gut genutzt werden. Sie darf nicht nur einigen wenigen zugutekommen, während andere ausgeschlossen werden. Wenn wir mehr Zeit mit unseren Handys als mit Menschen verbringen, stimmt etwas nicht. Cybermobbing und Hass in sozialen Netzwerken zeigten nur allzu deutlich, dass uns der Bildschirm vergessen lasse, dass es dahinter wirkliche Menschen gibt, die atmen, lachen und weinen, gibt der Papst weiter zu bedenken. Um diese Gefahren zu vermeiden, ruft das Kirchenoberhaupt dazu auf, die Technologie in den Dienst des Menschen zu stellen.
No puede beneficiar solo a unos pocos, mientras que otros quedan excluidos.
Die Technologie nutzen, um zu einen, nicht um zu spalten, um den Armen zu helfen, um das Leben von Kranken und Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Die Technologie nutzen, um für unser gemeinsames Haus Sorge zu tragen, um uns als Brüder und Schwestern zu begegnen.
Para encontrarnos como hermanos.
So der konkrete Rat des Papstes. Die neuen Technologien dürften uns nicht den anderen und der Realität entfremden. Daher fordert Franziskus in seiner Videobotschaft, dass wir einander in die Augen sehen. Auf diese Weise könnten wir nämlich entdecken, was wirklich zählt, dass wir Brüder und Schwestern, Kinder desselben Vaters sind. Am Ende des Videos bittet das Kirchenoberhaupt darum zu beten, dass der Gebrauch der neuen Technologie nicht die menschlichen Beziehungen ersetzt, die Würde der Personen respektiert und hilft, uns den Krisen unserer Zeit zu stellen. Das Video mit den Gebetsanliegen des Papstes ist ein Projekt des weltweiten Gebetsnetzwerks des Papstes. In kurzen Videos geht Franziskus jeden Monat auf eine der Herausforderungen ein, vor denen die Menschheit und die Kirche aktuell stehen. Silvia Kritzenberger für Radio Vatikan.
Die selige Maria del Monte Carmelo, bekannt als Mutter Carmen Rendiles, ist auf dem Weg zur Heiligsprechung. Papst Franziskus hat das entsprechende Dekret offiziell unterzeichnet. Sie ist die erste Heilige aus Venezuela. Mutter Carmen Rendiles wurde 1903 in Caracas geboren und gründete die Kongregation der Dienerinnen Jesu, die sich besonders der Bildung und Armenfürsorge widmete. Trotz ihrer körperlichen Einschränkung, sie wurde nur mit einem Arm geboren, widmete sie ihr Leben mit außergewöhnlicher Hingabe dem Glauben, der Demut und dem Dienst an den Bedürftigen. Schwester Rosa Maria Rios Gomez ist Generaloberin der von Mutter Carmen gegründeten Kongregation. Sie sagt uns, es braucht Mut, um Demut zu leben, Mut, um gehorsam zu sein, um im Armut zu leben. Die künftige Heilige ist eine Frau mit einer tiefen spirituellen Kraft. Sie hat sich selbst verleugnet, um sich ganz den anderen zuzuwenden, besonders den Ärmsten. Die Heiligsprechung von Mutter Carmen kommt zu einem bedeutenden Zeitpunkt, im heiligen Jahr 2025. Diese Kanonisierung ist wie ein neues Pfingsten für Venezuela. Die Spiritualität von Mutter Carmen ist von Hoffnung geprägt, einer Hoffnung, die aus tiefem Gottvertrauen erwuchs. Sie hat stets daran geglaubt, dass jede Entbehrung auf Erden im Himmel belohnt wird. Auch für die katholische Kirche in Venezuela ist diese Heiligsprechung ein wichtiges Zeichen. Erst vor kurzem hatte Papst Franziskus auch für die Heiligsprechung von José Gregorio Hernández grünes Licht gegeben, einem venezolanischen Arzt und Laien, der für seine aufopfernde Arbeit bekannt war. Die beiden neuen Heiligen seien ein Geschenk für die venezolanische Kirche, so Schwester Rosa. Das Vermächtnis von Mutter Carmen sei eine Einladung an alle Gläubigen, ihren Glaubensweg mit Entschlossenheit zu gehen. Sie hat uns gelehrt, nicht auf halbem Weg stehen zu bleiben, sondern das, was wir begonnen haben, zu vollenden. Heiligkeit ist das Ergebnis von Beharrlichkeit in den Tugenden und Selbstverleugnung, um in unserem Leben Platz zu schaffen für Gott. Die Heiligsprechung von Mutter Carmen Rendiles sei nicht nur ein Grund zur Freude für Venezuela, sondern für die gesamte katholische Welt. Ihr Leben sei ein inspirierendes Beispiel für Demut, Glaube und Nächstenliebe, so die Ordensoberin abschließend. Seit dem 9. März 2025 hat das Bistum Münster offiziell keinen Bischof mehr. Zu diesem Datum hat Papst Franziskus das altersbedingte Rücktrittsgesuch von Felix Genn angenommen. Nun warten die Gläubigen auf die Ernennung eines neuen Bischofs. Wie die Auswahl des neuen Kandidaten abläuft, darüber berichtet im bistumseigenen Podcast »Kannst du glauben« Dompropst Hans-Bernd Köppen.
Münster hat aufgrund des 1929 mit dem Heiligen Stuhl geschlossenen Preußen-Konkordates ein besonderes Mitspracherecht bei der Wahl des eigenen Bischofs. So kann das Domkapitel dem Heiligen Stuhl eine Liste mit geeigneten Kandidaten vorlegen und anschließend aus einer Dreierliste auch den endgültigen Kandidaten wählen. Das Kirchenrecht sieht vor, dass sich der künftige Bischof unter anderem durch Glaubensfestigkeit, einen guten Lebenswandel und Klugheit auszeichnen sollte. Auch muss er über 35 Jahre alt und seit mindestens 5 Jahren Priester sein und möglichst über einen Doktortitel verfügen.
Darüber hinaus muss er aber, glaube ich, fähig sein, in besonderer Weise den Dialog mit vielen Menschen zu führen und auch das Evangelium so verkünden können, dass Menschen das verstehen können. Und dass sie auch wirklich sich von ihm angenommen fühlen,
erklärt Dompropst Hans-Bernd Köppen, der erstmals an der Wahl des neuen Bischofs beteiligt ist. Die Liste aus Münster wird durch das 16-köpfige Domkapitel erstellt. Doch neben der schon früher üblichen Anhörung von Laienvertretern wird es diesmal eine Neuigkeit geben, erläutert Dompropst Köppen weiter.
Wir haben uns ja jetzt entschlossen, darüber hinaus, ähnlich wie es die Paderborner gemacht haben, wenn auch mit einem leicht anderen Auswahlverfahren, dass 16 Delegierte des Diözesanrates, so ist es bei uns, mit in die Beratung einsteigen. Die werden aber am Ende nicht mitwählen können. Für die Liste ist noch Folgendes wichtig. Wir können da einen Namen draufschreiben, 3 oder 5. Mhm. Es ist aber am sinnvollsten, nicht auch zu viele draufzuschreiben. Denn Sie müssen bedenken, die Bischöfe zum Beispiel aus Paderborn, Aachen, Köln, Essen, Hamburg, aus Osnabrück, aus Magdeburg, aus Berlin, aus Dresden, aus Limburg, die können auch alle Vorschläge machen und machen das auch. Das heißt, beim Nuntius wird es am Ende mehrere Listen geben.
Unter Würdigung der durch das Domkapitel und andere Bischöfe erarbeiteten Listen, also ohne daran gebunden zu sein, wird der Heilige Stuhl anschließend eine Dreierliste erstellen. Diese sogenannte Terna, aus der das Domkapitel dann den neuen Bischof wählt, wird dem Bistum über den Nuntius zugestellt. Der Unterscheidungsprozess, der auch in Rom zu möglichen Kandidaten stattfindet, ist komplex. Sollte der Kandidat noch kein Bischof sein, muss das zuständige Dikasterium erst prüfen, ob er dafür überhaupt in Frage kommt. Unter anderem werden auch vertraute Personen unter dem Siegel der Verschwiegenheit über die Eignung eines möglichen Kandidaten befragt. Erst nach diesen vorbereitenden Prüfungen kommt dann die Dreierliste, aus der das Domkapitel den neuen Bischof wählt, zurück ins Bistum.
Im ersten und im zweiten Wahlgang benötigt der neue Bischof die absolute Mehrheit. Das heißt, er muss mindestens 9 Stimmen haben bei uns. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit.
Okay.
So, und wenn das der Fall ist, dann kann ich sofort den Gewählten anrufen und ihn fragen, ob er bereit ist, die Kandidatur anzunehmen. Man muss dazu wissen, dass es durchaus heute häufiger vorkommt, dass der Kandidat ablehnt. Der weiß ja vorher nichts.
Ja.
Und das Bischofsamt bietet natürlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, ist aber ja durchaus auch ein sehr konfliktreiches Amt, in dem man auch nicht nur die angenehmen Dinge bekommt. Mhm. Und ich denke, es gibt viele, die zu Recht sagen, das weiß ich nicht, ob das richtig ist, das möchte ich nicht. Das hätte zur Folge, dass die ganze Dreierliste wieder zurückgeht und wir eine neue bekommen. Wir können also nicht aus den verbleibenden Namen dann wählen.
Sollte der Kandidat die Wahl jedoch annehmen, fragt der Dompropst bei der Landesregierung an, ob Bedenken politischer Art gegen diesen bestünden. Ist dies nicht der Fall, kommuniziert das Domkapitel den betreffenden Namen über den Nuntius nach Rom. Anschließend kann die Ernennung des neuen Bischofs durch den Papst erfolgen. Momentan spüre er in seinem Bistum aber noch keine übermäßige Unruhe, so der Dompropst, der mit Blick auf andere Bistümer von einem Wahlprozess von etwa 1,5 Jahren ausgeht.
Also ich bekomme da keine große Spannung mit, vielleicht auch, weil ich ja mittendrin bin in dem ganzen Geschehen. Es ist natürlich so, dass wir in den Prozess jetzt immer mehr einsteigen zur Findung der Liste. Und ich glaube, so richtig Spannung wird aufkommen, wenn die Dreierliste irgendwann aus Rom zurückkommt.
Die im Bistum angestoßenen Prozesse gingen unterdessen weiter, beaufsichtigt durch den ebenfalls durch das Domkapitel gewählten Diözesanadministrator Antonius Hamers und dessen Stellvertreter, den früheren Generalvikar unter Bischof Genn, Klaus Winterkamp. Doch wer in den Dom eintrete, werde durchaus einige durch die Sedisvakanz bedingte Änderungen wahrnehmen.
Ja, wenn Sie in den Dom kommen, werden Sie zunächst einmal sehen, an der Kathedrale hängt kein Wappen mehr, an der Kathedrale liegen auch im Moment keine Kissen und es ist auch so, dass der Stab des heiligen Liborius entfernt wurde, der steht im Moment bei uns im Kapitelsaal und der neue Bischof wird diesen Stab dann bekommen. Das ist eine alte Sitte in Münster und die werden wir auch hier jetzt wieder so weiterführen.
Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Der Bischof von Lourdes, Jean-Marc Micas, lässt an dem französischen Marienwallfahrtsort Mosaiken des früheren Jesuiten Marco Ivan Rupnik abdecken. Hintergrund sind Missbrauchsvorwürfe gegen den weltbekannten slowenischen Mosaikkünstler. An diesem Montag wurden Mosaiken von Rupnik auf 2 seitlichen Eingangstüren der Rosenkranzbasilika mit Aluminiumplatten bedeckt. In den kommenden Tagen würden zudem, vor Start der Pilgersaison, die beiden großen Mitteltüren der Kirche verhüllt, kündigte der Bischof von Tarbes und Lourdes auf der Website des Wallfahrtsortes weiter an. Mir und meinen Mitarbeitern schien es, dass ein weiterer symbolischer Schritt unternommen werden sollte, um den Eintritt in die Basilika für all jene Menschen zu erleichtern, die heute nicht über die Schwelle treten können, begründet Bischof Jean-Marc Micas den Schritt. Alle Türen der Rosenkranzbasilika würden dementsprechend verändert, so der Bischof. Der französische Ordensgeistliche erinnert an das laufende heilige Jahr der Hoffnung. In Tarbes und Lourdes sei es möglich, das Jubeljahr zu erleben und den vollkommenen Ablass zu erhalten, merkte der Bischof an, der ein entsprechendes Dekret erlassen hat. Das Passieren der Eingangstüren der Basilika von Lourdes sollte der Symbolik dieses Augenblickes gerecht werden, formulierte er. In Frankreich sei am 28. März, dem 3. Freitag der Fastenzeit, ein Gebetstag für die Opfer sexuellen Missbrauchs in der Kirche begangen worden, erinnerte er weiter. Zur Erinnerung, mehrere Ordensfrauen werfen Marco Ivan Rupnik geistlichen und sexuellen Missbrauch vor. Der Slowene war im Juni 2023 aus dem Jesuitenorden ausgeschlossen worden. In diesem Zusammenhang verwies der Jesuitenorden auf zahlreiche und glaubwürdige Hinweise verschiedenster Art zu Fehlverhalten des Jesuiten, die in einem eigenen Dossier zusammengetragen worden seien, das einen Zeitraum von 30 Jahren umfasse. Seit Oktober 2024 wird der Fall Rupnik vom Dikasterium für die Glaubenslehre geprüft. Veranlasst hat dies Papst Franziskus, der zudem angeordnet hat, auf die Verjährung zu verzichten, damit ein Prozess stattfinden kann. Im Marienwallfahrtsort Lourdes wird in dieser Woche am Dienstag die Vollversammlung der französischen Bischöfe eröffnet. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Weitere Infos, Nachrichten und vieles mehr finden Sie in unserem kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.